Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuchs. Konsensbasiertes Sexualstrafrecht, Verbesserung des Schutzes vor sexueller Misshandlung und Vergewaltigung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Ich eröffne sie erst, wenn hier die gebotene Ruhe eingekehrt ist und wir allen, die hier sprechen, auch konzentriert folgen können. Es geht alles ein bisschen schneller. Darum bitte ich. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Dr. Lena Gumnyor für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Demokratinnen und Demokraten! Eine Frau wird in ein Gebüsch gezerrt, sie wird dort zum Sex gezwungen, der Täter wird trotzdem nicht wegen Vergewaltigung verurteilt, die Frau, sie erstarrt vor Angst, sie kann sich nicht wehren, das Gericht sagt, kein klarer Widerstand, also auch kein eindeutiges Nein. Der Täter wird im Jahr 2025 freigesprochen. Amtsgericht Bernau 2021. Eine Frau sagt ganz klar Nein zu einer sexuellen Handlung, sie legt sich anschließend auf dem Sofa schlafen. Ihr Besuch nimmt trotz dessen einfach sexuelle Handlungen an ihr vor. Das Gericht erkennt sogar, dass sich die Betroffene in einer Schockstarre befunden hat und sich nicht wehren konnte. Dass die Betroffene zuvor klar Nein gesagt hat, reicht dem Gericht für eine Verurteilung wegen Vergewaltigung nicht aus. Schließlich hätte das Opfer ja für den Täter zuvor gekocht, ihn geküsst und auch angeboten, gemeinsam einen Film zu schauen. Das Ergebnis lautet Freispruch. Und für all diese Freisprüche gibt es einen Grund, unsere Rechtslage. Noch immer müssen Opfer in zermürbenden Prozessen darlegen, dass sie für alle erkennbar geäußert haben, nicht mit der sexuellen Handlung einverstanden gewesen zu sein. Und das hat gravierende Folgen. Belastende Verfahren, Freisprüche für die Täter, keine Gerechtigkeit, keine Anerkennung, kein Schutz des Grundrechts auf sexuelle Selbstbestimmung oder, wie die Justizministerin noch letzte Woche in der Regierungsbefragung sagte, wir hören aus der Praxis, dass die aktuelle Regelung sehr gut funktioniert. Fragt sich nur, für wen eigentlich? Die aktuelle Regelung bedeutet, dass Betroffene ihren entgegenstehenden Willen so deutlich zeigen müssen, dass auch ein Außenstehender ihn erkennen könnte. Ein klares Wort, eine Abwehrreaktion, irgendwas. Das klingt ja auch erstmal logisch, nur Menschen reagieren in solchen Momenten nicht nach dieser Logik. Der Körper erstarrt, die Stimme versagt, aus Angst, aus Schock, aus dem Gefühl, dass sonst vielleicht noch etwas viel Schlimmeres passiert. Fachleute nennen das tonische Immobilität. Aus dem Mund kommt kein Ton, der Körper ist wie eingefroren, so wie im Fall vor dem Amtsgericht Bernau. Und das ist keine Ausnahme, sondern das ist die Regel. Knapp 70% der Frauen erleben bei solchen Taten eine Schockstarre. Und trotzdem erwarten wir von ihnen, dass sie sich richtig, eindeutig, klar verhalten. Die Frauen tragen in dem Moment die Verantwortung, nicht die Täter. Und diese Verantwortung muss endlich die Seite wechseln. Zustimmung muss Maßstab werden. Dafür muss jede sexuelle Handlung ohne Zustimmung strafbar werden. Das ist in all unseren Lebensbereichen auch heute schon die Regel. Wenn jemand ein Fahrrad klaut, macht er sich auch nicht erst strafbar, wenn der Eigentümer laut Nein ruft. Beim Sex ist das anders. Da wird erwartet, dass sich das Opfer erklärt. Diese Schuldumkehr, die müssen wir beenden. Es gibt einen Grundsatz zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Nur Ja heißt Ja. Die Zustimmung, die muss freiwillig sein. Sie kann mit Worten, mit Nicken, mit der ganzen Körpersprache erfolgen. Einen schriftlichen Vertrag muss niemand aufsetzen und auch keine Notarin muss anwesend sein. Aber Schweigen und Passivität sind keine Zustimmung. Erlaubt ist nur, was beide wollen. Und dieser Schritt hin zu Ja heißt Ja, der ist längst überfällig. In Deutschland fühlen sich Täter so sicher wie in kaum einem anderen Land in Europa. 15 europäische Länder haben den Schritt von zu Ja heißt Ja bereits gemacht, zuletzt Frankreich und Norwegen. In Schweden sind nach der Reform die Zahlen der Verurteilung um 75% gestiegen. Täter werden verurteilt, Betroffene erfahren endlich Gerechtigkeit. Und das Wichtigste ist, Taten werden erst gar nicht begangen. Und wir können noch mehr aus Schweden lernen, denn dort gibt es schon lange den Straftatbestand der fahrlässigen Vergewaltigung. Denn wer grob fahrlässig die Augen vor der Realität verschließt, obwohl für alle erkennbar war, dass das Opfer keine Zustimmung gegeben hat, der darf nicht straffrei davonkommen. Deswegen führen wir den Straftatbestand der leichtfertigen Vergewaltigung ein. Und Frau Hubig, Sie kündigen wirklich viel an. Gesehen hat das Parlament von diesen zahlreichen Ankündigungen bisher wenig. Seit Monaten warten wir auf einen Gesetzentwurf zum Einsatz von K.O.-Tropfen bei Vergewaltigung, obwohl der Bundesrat sogar einen konkreten Vorschlag vorgelegt hat. Wir sorgen mit unserem Entwurf jetzt dafür, dass diese Fälle endlich härter bestraft werden können. Wir wollen nicht länger warten und wir können auch nicht länger warten. Denn der Schutz von Frauen ist nicht nur etwas für öffentliche Empörung und große Ankündigungen, sondern für das Parlament. Und den Gesetzentwurf dafür, den legen wir Ihnen heute vor.
Vielen Dank. Ich erteile das Wort für die nächste Rede Susanne Hierl für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns in den vergangenen Monaten und Wochen viel im Parlament beschäftigt zum Thema Gewalt in aller Ausprägung. Und ich werde hier und heute auch nicht müde, das weiter zu betonen. Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, verletzt die Würde des Menschen in seinem Kern. Sie darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben und sie darf auch niemals akzeptiert werden. Und die Union stellt sich entschieden gegen jede Form von Gewalt. Und die aktuelle Kriminalstatistik zeigt eine besorgniserregende Entwicklung. Die Zahl schwerer Gewalttaten steigt, ebenso die Zahl der Vergewaltigungen. Und hinter jeder Zahl steht ein Mensch, ein Schicksal, ein tiefgreifender Eingriff in das Leben jedes Opfers. Und diese Realität verpflichtet uns, alle Vorschläge zur Verbesserung des Opferschutzes mit größtmöglicher Sorgfalt und Ernsthaftigkeit zu prüfen. Aber nach eingehender Abwägung kommen wir jedoch zum Ergebnis, dass der vorliegende Gesetzentwurf diesem Anspruch nicht gerecht wird. Er schafft keine überzeugende Weiterentwicklung des bestehenden Rechts, sondern birgt die Gefahr neuer Unklarheiten. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist ein hohes Gut. Und es verlangt einerseits die Konsequenz, lassen Sie mich halt vielleicht ausreden, vielleicht können wir dann darüber diskutieren. Es verlangt einerseits die konsequente Ahndung von Unrecht, andererseits auch den Schutz der individuellen Freiheit. Diese Balance wird aber auch schon durchs geltende Recht erreicht. Paragraph 177 geht deutlich über die verkürzte Darstellung Nein heißt Nein hinaus. In den weiteren Absätzen hat der Gesetzgeber Strafbarkeitslücken geschlossen und unterschiedliche Fallkonstellationen differenziert geregelt. Dazu gehört insbesondere auch die Situation, in denen Opfer aufgrund von Schock oder sogenannter tonischer Immobilität keinen entgegenstehenden Willen äußern können. Auch in solchen Fällen liegt bereits heute eine strafbare Handlung vor. In der gerichtlichen Praxis wird bereits heute regelmäßig geprüft, ob eine Zustimmung, ausdrücklich oder konkludent, vorlag. Diese Prüfung ist zentral, um das Vorliegen oder Fehlen von Einverständnis rechtssicher festzustellen. Und der vorliegende Entwurf lässt aber offen, wie soll die Form der Zustimmung sein, ausdrücklich oder konkludent. Eine solche Unbestimmtheit würde zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Und gerade im Bereich, in dem sensiblen Bereich des Sexualstrafrechts, brauchen wir präzise und nachvollziehbare Regelungen. Und auch die vorgesehene Ausweitung der Strafbarkeit auf grobe Fahrlässigkeit überzeugt nicht. Sie verwischen die notwendige Grenze zwischen vorsätzlichem Unrecht und sozial inadäquatem Verhalten. Damit droht eine Relativierung des besonderen Unrechtsgehalts vorsätzlicher Sexualdelikte. Und ebenso wichtig, und das ist mir auch sehr wichtig, ist die ehrliche Kommunikation gegenüber den Betroffenen. Und da würde ich Sie schon mal bitten, Frau Gumnio, dass Sie zuhören. Nämlich die Erwartung, dass ein nur Ja heißt Ja, Regelungen automatisch zum besseren Opferschutz und zu mehr Verurteilungen führt, das wird sich nicht erfüllen. Ich frage Sie, was ändert sich denn, wenn Sie diese Regelung so einführen? Weil die strukturellen Herausforderungen im Strafprozess, die bleiben nämlich bestehen. Es steht häufig Aussage gegen Aussage ohne objektive Beweismittel. Und in solchen Fällen gilt der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Die Gerichte sind verpflichtet, die Beweise sorgfältig und differenziert zu würdigen. Und an diesen Prinzipien ändert auch eine Regelung nur Ja heißt Ja nichts. Und Strafrechtsänderungen, die keine tatsächliche Verbesserung bewirken, die können das Vertrauen in den Rechtsstaat schwächen, statt es zu stärken. Ich bin überzeugt, wirksamer Opferschutz entsteht nicht allein durch neue Straftatbestände. Er erfordert gut ausgestattete Ermittlungsbehörden, spezialisierte Beratungsstrukturen und eine Gesellschaft, die Gewalt klar benennt und entschieden zurückweist. Es braucht eine Kultur des Hinsehens, des Widersprechens und der Solidarität mit den Betroffenen. Und Gewalt, meist gegen Frauen, darf niemals relativiert oder verharmlost werden. Denn nur wenn wir konsequent handeln, rechtlich, institutionell und gesellschaftlich, wenn Übergriffe geächtet werden und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden, entsteht nachhaltiges Vertrauen in den Rechtsstaat. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Knut Meyer-Soltau für die AfD-Fraktion.
Hohes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über einen Gesetzentwurf, der mit großem moralischen Glanz präsentiert wird, der aber in Wahrheit ist doch eine ernste Sache, oder hören Sie doch einfach mal zu. Ist doch wirklich eine ernste Sache. Ja, dann hören Sie doch mal zu. Der mit großem moralischen Glanz präsentiert wird, der aber in Wahrheit ein Frontalaufgriff auf die Grundprinzipien unseres Strafrechts darstellt. Ein Entwurf, der sich moralisch aufflustert, aber rechtsstaatlich zusammenbricht, sobald man ihn ein wenig schief anschaut. Ein Entwurf, der zentrale Grundsätze des deutschen Strafrechts infrage stellt und dabei so tief in die Systematik eingreift, dass man sich ernsthaft fragen muss, ob seine Verfasser überhaupt die Architektur unseres Strafrechtssystems verstanden haben. Das glaube ich nicht. Und genau das macht ihn auch so gefährlich. Der Entwurf behauptet, die Beweislast bliebe unverändert. Doch faktisch führt er zu einer Beweislastumkehr durch die Hintertür. Und das ist verfassungswidrig, denn dies widerspricht der Unschuldsvermutung und der freien Beweiswürdigung nach § 261 StPO. Denn der Staat muss dem Beschuldigten oder Angeklagten die Schuld nachweisen, nicht umgekehrt. Der Entwurf verlangt, dass die Zustimmung positiv nachweisbar sein muss. Doch wie soll das funktionieren? Wie soll ein Mensch beweisen, dass ein Ja gesagt wurde oder dass es nonverbal erkennbar war? Der Kern des Entwurfs ist mithin das sogenannte verpflichtende Zustimmungsmodell. Auf dem Papier klingt das elegant. In der Realität bedeutet es jedoch, dass intime Begegnungen plötzlich bürokratischen Vorgängen gleichgesetzt werden sollen. Zwischenmenschliche Nähe ist aber kein Verwaltungsakt. Sie ist spontan, emotional und vielschichtig. Und genau diese Realität wird hier ignoriert. Schon heute sind Verfahren in diesem Bereich extrem komplex. Mit diesem Entwurf wird jede intime Begegnung potenziell zu einem strafrechtlichen Risiko. Das ist keine Stärkung der Selbstbestimmung, sondern eine Überdehnung des Strafrechts. Hinzu kommt die Kriminalisierung menschlicher Missverständnisse. Der neue Straftatbestand des fahrlässigen sexuellen Übergriffs bedeutet, dass selbst Fehlinterpretationen strafrechtlich relevant werden können. Zwischenmenschliche Kommunikation ist aber nicht immer eindeutig. Menschen senden Signale, die unterschiedlich verstanden werden können. Und Sie wollen diese Unsicherheiten mit dem Strafrecht bestrafen und lösen? Das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates. Es ist nicht dafür da, menschliche Fehlinterpretationen zu bestrafen. Wer glaubt, man könnte die Komplexität menschlicher Beziehungen mit Paragraphen ordnen, überschätzt die Möglichkeiten des Rechts und unterschätzt die Realität. Ein Gesetz, das Menschen verunsichert, das Vertrauen zerstört und das Nähe kriminalisiert, ist kein Fortschritt, es ist ein Rückschritt. Der Vergleich mit § 242, der im Entwurf selbst bemüht wird, zeigt die Absurdität dieser Argumentation. Beim Diebstahl genügt der Bruch fremden Gewahrsams. Aber das ist ein objektiver, äußerlich feststellbarer Vorgang. Sexuelle Interaktionen sind das Gegenteil. Kommunikativ, vielschichtig, emotional, nonverbal. Ein Strafrecht, das diese Komplexität ignoriert, ist kein modernes Strafrecht, sondern ein gefährlicher Systembruch. Niemand bestreitet, dass wir Betroffene sexueller Gewalt besser schützen müssen. Das Gesetz hier strotzt aber von Symbolpolitik, ohne die praktischen Auswirkungen zu bedenken. Es ist ein Entwurf, der mehr auf theoretischer Annahme basiert als auf der Lebenswirklichkeit der Menschen. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Dies ist ein Gesetz, das Angst schafft statt Sicherheit. Dieses Gesetz ist ein Einfallstor für Fehlurteile. Aber wir brauchen ein Gesetz, das schützt, ohne die Grundprinzipien unseres Rechtsstaates zu opfern. Ein Strafrecht, das Betroffene ernst nimmt und gleichzeitig Beschuldigte nicht unter einen Generalverdacht stellt. Ein Strafrecht, das klare Grenzen zieht, nicht eines, das sie verwischt. Dieser Entwurf tut das Gegenteil. Er schafft Unsicherheit, wo Klarheit nötig wäre. Er schafft Misstrauen, wo Vertrauen nötig wäre. Er schafft Angst, wo Gerechtigkeit nötig wäre. Dieser Gesetzentwurf ist kein Fortschritt. Wie gesagt, er ist Symbolpolitik. Dieser Gesetzentwurf ist ein gefährlicher Irrweg. Und um auch die CSU ein wenig zu erfreuen, ein Zitat ihres großen Ministerpräsidenten Strauß. Sie wissen ja, irren ist menschlich, aber immer irren ist grün. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion.
Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! An der vorherigen Rede hat man eines gemerkt, die AfD interessiert sich überhaupt nicht das Thema, wie wir Frauen vor der zunehmenden Gewalt besser stärken können. Kein einziger Satz dazu, dass wir auf der Seite der Opfer stehen müssen. Und es zeigt sich auch an einem weiteren Beispiel, dass Sie das Thema überhaupt nicht ernst nehmen. Sie haben in Bayern einen Kollegen, der hat einen rechtskräftig verurteilten Vergewaltiger zu einem engen, mit Steuergeldern hochbezahlten Mitarbeiter gemacht. Distanzieren Sie sich doch erstmal von solchen Vorgängen von Vergewaltigern, bevor Sie hier den Ansatz der Grünen so kritisieren. Meine Damen und Herren, die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen, der Vergewaltigung nimmt deutlich zu. Und deswegen haben wir schon viele Maßnahmen beschlossen und deswegen werden wir auch noch viele Maßnahmen beschlossen. Wir dürfen nicht zuschauen, wie die Gewalt gegen Frauen weiter ansteigt in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch der Grund, warum wir schnell in der neuen Regierung die elektronische Fußfessel nach spanischem Vorbild eingeführt haben. In Spanien hat das dazu geführt, dass alle Frauen, die durch diese App und die Fußfessel vorgewarnt wurden vor dem gefährlichen Täter, geschützt waren und es dort eben zu keinem einzigen Todesfall mehr kam. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Regelung auch in Deutschland bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genauso wichtig war es, dass wir in der neuen Koalition 150 Millionen Euro für die Sanierung von Frauenhäusern zur Verfügung gestellt haben. Denn es ist wichtig, dass die Opfer von Gewalttaten, wenn sie mit ihren Kindern Zuflucht suchen, einen geschützten Ort bekommen. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an alle, die sich ehrenamtlich oder hauptamtlich in den Frauenhäusern engagieren. Sie machen einen ganz wichtigen Dienst. Vielen, vielen Dank dafür.
Aber Herr Kollege, Fechner, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Meyer-Soltau von der AfD.
Ich finde, die Qualität seiner Rede hat ihn jetzt nicht für eine Zwischenfrage qualifiziert. Das machen wir nach meiner Rede.
Das war jetzt Nein.
So ist es.
Okay. Setzen Sie die Rede vor.
Genau. Aber bei diesen Maßnahmen kann es allein nicht bleiben. Dafür ist die Anzahl der Straftaten gegen Frauen so hoch. Und deswegen ist es gut, dass wir heute über den grünen Antrag diskutieren. In der SPD-Fraktion sind wir offen für eine ernsthafte Diskussion über die Ja-ist-Ja-Lösung. Wir hören aus der Praxis der Strafverfolgung durchaus die Fragezeichen, was die Beweisschwierigkeiten angeht. Aber dafür ist ja die politische Debatte, ist insbesondere eine Sachverständigenanhörung da, um sich über solche berechtigten Fragen aus der Praxis der Strafverfolgung auszutauschen. Und ich will es auch nicht verheimlichen, jedenfalls in der Version, wie Sie es hier im Wortlaut vorschlagen, einen Fahrlässigkeitstatbestand einzuführen. Auch da haben wir durchaus noch Beratungsbedarf, jedenfalls in der Version, wie ihr es heute hier vorschlagt. Aber es ist gut, dass wir heute darüber sprechen, über dieses wichtige Thema. Wir haben im Koalitionsvertrag uns auch vorgenommen, und zwar unabhängig vom Fall Ulmen-Fernandes, dass wir einen viel besseren strafrechtlichen Schutz vor digitaler Gewalt schaffen wollen. Und ich bin Ministerin Hubig sehr, sehr dankbar, dass sie hier schon gute Vorarbeit geleistet hat und den Gesetzentwurf auch schon erstellt hat. Wir wollen, dass bildbasierte sexuelle Gewalt unter Strafe gestellt wird, denn es geht nicht, dass durch die mittlerweile sehr einfachen Möglichkeiten KI-generierte Videos zu erstellen, Frauen so brutal herabgewürdigt werden. Da können wir nicht zuschauen. Das ist auch eine digitale Vergewaltigung, und die muss unter Strafe stehen in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Wir werden noch weitere strafrechtliche Verbesserungen schaffen für den Schutz von Frauen. Wir wollen die verbale öffentliche Belästigung, das sogenannte Catcalling, unter Strafe stellen. Wir wollen, dass insbesondere diese miese Masche, dass Frauen mit K.O.-Tropfen wehrlos gemacht werden und dann attackiert werden, vergewaltigt werden, dass das deutlich härter bestraft werden kann als heute. Auch da werden wir zu Verschärfungen kommen. Und wir versehen auch den Gewaltschutz im Sorge- und Umgangsrecht. Auch den wollen wir deutlich verbessern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, dass wir viele Verbesserungen schon beschlossen haben, dass wir einiges noch zu tun haben, dass Ministerin Hubig hier schon sehr gute Vorarbeit geleistet hat. Lassen Sie uns hier tätig werden zum Schutz von Frauen vor digitaler oder tatsächlicher Gewalt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes spricht Katrin Gebel für die Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich konnte nicht Nein sagen. Die meisten Frauen können nicht Nein sagen, weil 70% von ihnen bei Vergewaltigungen in eine Schockstarre verfallen. Weil Nein sagen auch oft gefährlich ist, zum Beispiel in Beziehungen. Wenn man in einer Abhängigkeit lebt, wenn man kein Bleiberecht hat. Wer daraus schließt, tja, dann war es wohl nicht eindeutig genug, bestraft die Betroffenen ein zweites Mal. Und deswegen macht mich diese Debatte auch so wütend, weil das Gesetz der Frau die Beweislast aufdrückt, das, was wir bisher haben. Weil es noch immer so geredet wird, als müssten Frauen nur laut genug Nein sagen, nur stark genug kämpfen, nur richtig genug reagieren und dann bekommt ihr unseren Schutz. Aber das stimmt doch nicht. Weniger als 3% der Übergriffe werden überhaupt angezeigt. Und von denen werden 87% nicht mal verurteilt. Und dann will uns die Justizministerin erzählen, das aktuelle Sexualstrafrecht, das funktioniert sehr gut. Sex braucht keine Auslegung gegen die Betroffene. Sex braucht Zustimmung. Das ist nicht kompliziert, das ist nicht radikal, das ist das absolute Minimum. Und andere Länder sind da auch bereits längst weiter. Schweden, Spanien, Dänemark, Griechenland, ganz viele könnte ich jetzt hier aufzählen, aber auch die Bevölkerung ist längst weiter. Neulich kam eine Umfrage raus von CIVI, die zeigte, dass die Mehrheit der Leute in Deutschland auch so eine neue Sexualstrafrechtsregelung befürworten würden. Und auch die Istanbul-Konvention, die ja dieser Bundestag hier zugestimmt hat, sagt, dass Einverständnis im Zentrum stehen muss. Wer jetzt sagt, das alles sei zu schwierig, dem sage ich, schwierig ist nicht die Reform. Schwierig ist der Alltag von Betroffenen in einem System, das ihnen nur mit Misstrauen gegenübertritt. Schwierig ist, wenn Verfahren nicht einmal aufgenommen werden. Schwierig ist, wenn Betroffene lernen, nicht das, was dir passiert ist, steht im Mittelpunkt, sondern ob du in einer Extremsituation noch juristisch perfekt reagiert hast. Dieser Staat muss aufhören, sexualisierte Gewalt so zu behandeln, als wäre das ein Missverständnis. Das ist kein Missverständnis zwischen zwei Leuten hier. Das ist Gewalt. Und Gewalt ist ein Ausdruck von Machtunterschieden. Und es ist Zeit, dass wir diese Machtunterschiede in unserer Gesellschaft überwinden. Es geht hier um die ganz einfache Wahrheit, dass niemand Anspruch auf den Körper eines anderen Menschen hat. Und genau deshalb muss endlich gelten, nur Ja heißt Ja.
Vielen Dank. Ich erteile Axel Müller von der Unionsfraktion das Wort für die nächste Rede.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin Hubig, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit der Reform des Sexualstrafrechts im Jahre 2016 gilt in Deutschland Nein heißt Nein. Wenn es um sexuelle Handlungen geht, die eine Person einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt. Sexuelle Handlungen dürfen nur im Konsens, also im beiderseitigen Einverständnis, vorgenommen werden. Ein Nein liegt nicht nur vor, wenn es ausdrücklich geäußert wird, sondern nach § 177 Absatz 1 StGB schon dann, wenn ein erkennbar entgegenstehender Wille vorliegt, etwa durch eine abwehrende Körperhaltung oder durch ablehnende Gesten. Maßstab ist dabei die Sicht eines objektiven Dritten. Die Reform von 2016 geht in § 177 Absatz 2 StGB bei besonders schutzwürdigen Personen aber noch weiter, zum Beispiel bei Menschen mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen. Diesen Konstellationen muss dem Grunde nach schon heute eine eindeutige Zustimmung vorliegen, also ein Ja, 177 Absatz 2 Nummer 2 StGB. Dieses Ja in speziellen Fällen soll mit dem von der Fraktion Bündnis 90 Grüne vorgelegten Gesetzesentwurf nun auf sämtliche Fälle ausgedehnt werden, sodass sexuelle Handlungen nur bei noch einer positiven Zustimmung der anderen Person vorgenommen werden dürfen. Die Zustimmung kann, so der Entwurf, verbal geäußert oder durch entsprechende Gestik und Mimik signalisiert werden. In jedem Fall müsste sich aber die Person, die die Handlung vornimmt, in jeder Lage des Geschehens immer wieder vergewissern, ob diese Zustimmung vorliegt. Das ist bei einem zugegebenermaßen dynamischen Geschehen mit einzelnen Handlungsabschnitten in der Praxis nicht ganz einfach. Der Gesetzgeber kann eine solche Erweiterung vornehmen. Andere europäische Staaten wie Schweden, Spanien und jüngst Frankreich nach dem Fall Pellicot haben dies auch getan. Die Frage ist aber, ist die Begründung, die der vorliegende Gesetzentwurf dafür liefert, tatsächlich tragfähig? Schaut man genauer hin, ist sie es aus meiner Sicht eben nicht. Teilweise ist sie sogar höchst fragwürdig. Es wird unter anderem behauptet, erstens, mit der bisherigen Regelung verstoße Deutschland, wir haben es gerade auch noch mal gehört von der Vorrednerin, gegen das Völkerrecht, weil die Istanbul-Konvention in Artikel 36 verlange, jede nicht einverständliche sexuelle Handlung unter Strafe zu stellen. Die Antragsteller interpretieren das so. Einverständlich bedeutet positive Zustimmung. Das ist falsch. Der erläuternde Bericht zur Konvention stellt ausdrücklich klar, dass es den Vertragsstaaten überlassen bleibt, in ihrer Gesetzgebung die genaue Formulierung zu wählen und die Faktoren zu bestimmen, die eine freie Zustimmung ausschließen. Die aktuelle Form des § 177 Absatz 1 genügt dem ausdrücklich. Kann man, aber so war es auch die Gesetzesbegründung im Jahre 2016, daraus ergibt sich das. Zweitens. Deutschland habe die Einführung eines konsensbasierten Vergewaltigungstatbestandes in die Richtlinie 2024/1385 der EU verhindert. Das ist auch falsch. Das geschah durch den damaligen Bundesjustizminister Buschmann zu Recht und aus gutem Grund nicht, weil wir Opferschutz ablehnen würden, sondern weil die Europäische Union hier gar nicht zuständig ist, Artikel 83a EUV. Das sind keine grenzüberschreitenden Taten, Frau Kollegin, lesen Sie es nach. Drittens, es wird argumentiert, es bestehe eine Gesetzeslücke bei Fällen, in denen der Täter psychoaktive Substanzen, sprich K.O.-Tropfen, einsetzt, sodass das Opfer gar keinen entgegenstehenden Willen mehr kundtun kann. Ja, das ist richtig. Hier hat der Bundesgerichtshof eine Gesetzeslücke identifiziert, aber genau daran arbeiten wir doch schon. Das Bundesjustizministerium ist da dran. Diese Lücke schließen wir zeitnah, auf der Grundlage auch einer Bundesratsinitiative, zeitnah, aber zielgenau und ohne gleich das gesamte System des § 177 StGB neu aufzustellen. Viertens. Angestrebt wird eine höhere Verurteilungsrate. Das erklärt, warum zusätzlich ein neuer Fahrlässigkeitstatbestand eingeführt werden soll, der der Gruppe der Sexualdelikte eigentlich völlig wesensfremd ist. Sie wollen damit verhindern, dass sich der Beschuldigte über einen sogenannten Tatbestandsirrtum, der den Vorsatz mit der Begründung, er habe über die Zustimmung geirrt, entfallen lässt. So einer Strafbarkeit entgeht. Kann ein solcher Tatbestandsirrtum nämlich festgestellt werden, dann erfolgt Verurteilung nur, wenn Fahrlässigkeit vorliegt. Dieses Argument einer Erhöhung der Verurteilungsrate befremdet. Strafgerichte sind kein Verurteilungsbetrieb, deren Effizienz sich daran misst, wie viele Urteile und wie viele Jahre Freiheitsstrafe sie am Ende auswerfen. Strafgerichte sind dazu da, der Wahrheit so weit wie möglich auf den Grund zu helfen. Das ist insbesondere für das Opfer wichtig. Als Richter habe ich in vielen Fällen aus dem Bereich der Sexualdelikte von weiblichen Opfern gehört, das Wichtigste war für mich, dass man mir geglaubt hat. Das hängt mit der bereits angesprochenen besonderen Beweisproblematik Aussage gegen Aussage zusammen. Dritte unmittelbare Tatzeugen gibt es in der Regel nicht. Der Beschuldigte wird aber auch bei Ja behaupten können, dass das Opfer entweder ausdrücklich eingewilligt habe oder es durch Handlungen oder Gebaren eine Zustimmung signalisiert habe. Die Staatsanwaltschaft, also der Staat, hat die Beweislast und muss ihm dies widerlegen. Das Gericht muss sich davon überzeugen, dass das nicht vorlag. Beweisprobleme dürfen nicht dazu führen, Herr Präsident, letzter Satz, dass wir strafwürdiges Verhalten nicht unter Strafe stellen. Sie dürfen aber auch nicht dazu führen, dass wir die Beweislast über eine entsprechende Änderung zu Ungunsten des Beschuldigten
verschieben. Vielen Dank. Sie müssen zum Ende kommen.
Dankeschön.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Rainer Galla für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, liebe Landsleute! Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung müssen streng verfolgt und geahndet werden. Zumindest dieser Minimalkonsens sollte uns alle einen. Wir bewegen uns hier in einer Materie, welche die Intimsphäre und damit den innersten Bereich privater Lebensgestaltung betrifft. Schon allein deswegen handelt es sich um ein hochsensibles Thema, welches sich nicht für Schnellschüsse oder ideologische Phrasen eignet. Doch genau das liegt hier vor. Fangen wir an. Sie behaupten, das geltende Sexualstrafrecht enthalte eklatante Strafbarkeitslücken. Stattdessen fordern Sie die aktive, konsensbasierte Zustimmung zu sexuellen Handlungen. Klingt modern, klingt nach Zeitgeist, ist aber bei Licht betrachtet eine juristische Geisterfahrt. Allein schon, dass Sie zur Begründung quantitative Elemente heranziehen und auf Schweden verweisen. Dort sei die Verurteilungsrate nach Einführung Ihres Wunschmodells um 75% gestiegen. Mal ganz abgesehen davon, dass dies auch andere Ursachen haben kann. Soweit ich weiß, gab es nach Schweden auch eine Massenzuwanderung. Abgesehen davon, allein die Steigerung der Verurteilungsrate ist doch kein Qualitätsmerkmal für ein Gesetz. Ein wirklich durchgreifendes Argument wäre, wenn die Zahl der Vergewaltigungen in Schweden um 75% gesunken wäre, dann hätte die Gesetzgebung etwas bewirkt. Strafrecht soll schützen und abschrecken, nicht lediglich die Statistik der Justiz füllen. Wenn hier eine höhere Verurteilungsquote mit einem Sicherheitsgewinn verwechselt wird, zeugt dies von einem, gelinde gesagt, sehr exzentrischen Verständnis der Rechtsstaatlichkeit. Kommen wir aber zum Kern Ihres Gesetzentwurfs, der geforderten Zustimmung für alle zwischenmenschlichen Interaktionen. Diese kann nach Ihren Vorstellungen nicht nur durch Schrift und Wort, sondern auch durch Mimik und Gestik erteilt werden. Was für ein Irrweg ob der Nachweisbarkeit. Stellen wir uns das einmal vor, ganz praktisch. Ein Beschuldigter steht vor Gericht, ihm drohen Jahre hinter Gittern, seine Existenz steht auf dem Spiel. Und die zentrale Frage der Beweisaufnahme lautet, hat die Zeugin in der fraglichen Nacht bei schlechtem Licht eher zustimmend gelächelt oder war das schon ein skeptisches Stirnrunzeln? Wollen wir unsere Richter ernsthaft dazu verpflichten, im Nachhinein die Deutungshoheit über Augenaufschläge zu übernehmen? Meine Damen und Herren, das hat mit Strafrecht nichts zu tun. Das ist staatlich verordnetes Kaffeesatzlesen im Schlafzimmer. Wie gesagt, Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung müssen streng, aber auch und vor allem rechtsstaatlich verfolgt und geahndet werden. Angenommen, das hier würde umgesetzt werden. Wie soll ein zu Unrecht Beschuldigter seine Unschuld beweisen, wenn Ihr Entwurf de facto auf eine im Strafrecht unzulässige Beweislastumkehr hinausläuft? Oder wie soll ein, wie auch immer gearteter, konkludenter Konsens nachgewiesen werden? Dazu fällt Ihnen nichts, dazu fällt Ihnen gar nichts ein. Meine Damen und Herren, dieser Entwurf schließt keine Strafbarkeitslücke. Er normiert Vorurteile und generiert einen Generalverdacht. Er führt zu einem Credo, wonach alles strafbar sein soll, wo keine Erlaubnis für zwischenmenschliche Interaktionen nachgewiesen wird. Es bedarf keiner Hellseherei, um vorherzusagen, dass der Entwurf in der Anhörung zerrissen werden wird. Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung müssen streng verfolgt und geahndet werden, aber nicht auf der Grundlage dieses völlig vermurksten Gesetzentwurfs. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Jasmina Hostert für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, bis 1997 war eine Vergewaltigung nur dann strafbar, wenn sie außerhalb der Ehe geschah. Vergewaltigungen innerhalb der Ehe konnten bis dahin allenfalls nur als Nötigung oder Körperverletzung geahndet werden.
Dass auch Vergewaltigung in der Ehe als solche strafbar sein sollten, stieß damals auf massives Unverständnis. Das war schon damals absurd, aber aus heutiger Sicht undenkbar. Und zum Glück sind wir hier weiter. Auch das Nein heißt Nein. Dieser Grundsatz, den wir seit 2016 im Strafrecht verankert haben, war ebenfalls hart umkämpft. Und auch dies aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar. Und ich hoffe sehr, dass schon bald ebenso auf Debatten wie heute zurückgeblickt wird, dass sich gefragt wird, warum das nur Ja-heißt-Ja-Prinzip überhaupt umstritten sein konnte. Warum es Diskussionen darüber gab, dass eine klare Zustimmung Voraussetzung für sexuelle Handlung sein sollte. Es liegt doch auf der Hand. Eine sexuelle Handlung braucht Zustimmung, und diese Zustimmung muss klar erkennbar sein. Schweigen ist keine Zustimmung. Eine Schockstarre ist keine Zustimmung. Passivität ist keine Zustimmung. Ein fehlendes Nein ist schon lange kein Ja. Nur ein ausdrückliches und eindeutig erkennbares Einverständnis legitimiert sexuelle Handlungen, und nur Ja heißt Ja schafft genau hierfür die notwendige Klarheit. Und Ja heißt Ja ist keine Überdehnung des Strafrechts, sondern eine notwendige Anpassung an die Realität von vielen Betroffenen und vor allem von Frauen. Ja, Beweisfragen wird es geben, aber die gibt es ja auch jetzt schon. Und das darf kein Argument sein, strukturelles Unrecht aufrechtzuerhalten. Und wir wollen deswegen einen klaren Paradigmenwechsel. Nicht länger sollen Frauen erklären müssen, warum sie sich nicht gewehrt haben, sondern Täter müssen erklären, warum sie glaubten, handeln zu dürfen. Das ist doch der entscheidende und sehr wichtige Unterschied. Auf europäischer Ebene laufen derzeit Verhandlungen zur Neufassung einer Richtlinie, die sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen bekämpfen soll. Ich bin unserer Justizministerin Stefanie Hubig sehr dankbar, dass sie sich hier für die Aufnahme des Ja-heißt-Ja-Prinzips bei Jugendlichen stark macht. Und dieses Momentum muss unbedingt genutzt werden. Gesetze sind Maßstäbe. Sie zeigen, was wir als Gemeinschaft akzeptieren und was wir nicht akzeptieren. Sexuelle Handlungen ohne Einvernehmlichkeit sind Gewalt, und das akzeptieren wir nicht. Das Ja-heißt-Ja-Prinzip ist für uns ein konsequenter Schritt, um das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Frauen und Jugendlichen besser zu schützen und als Gesellschaft zu zeigen, auf welcher Seite wir stehen. Lassen Sie uns also heute bei dieser Debatte keinen Haken an dieses Thema machen, sondern dies als einen Aufschlag nutzen, um weiter im Gespräch zu bleiben, wie wir zu einem klaren Ja-heißt-Ja-Prinzip kommen können. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Ulle Schaus.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gisèle Pelicot, die Epstein-Files, soziale Netzwerke, in denen sich Männer darüber austauschen, wie sie ihre Partnerin, Mutter und Tochter betäuben und vergewaltigen können. Die Medien sind voll von sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und jetzt tauchen sogar regelrechte Anleitungen auf TikTok für Männer auf, wie sie Frauen, die Nein sagen, körperlich angreifen können. Männern wird an Puppen gezeigt, wie sie Frauen gewaltsam angreifen können, die Nein sagen. Echt jetzt? Ja, Gewalt passiert jeden Tag. Vergewaltigungen passieren jeden Tag. Und die Täter handeln nicht im luftleeren Raum. Sie sind aus allen Schichten, aus allen Gruppen unserer Gesellschaft. Es sind vor allem Partner, Ex-Partner, Freunde, Kollegen. Die Täter sind Männer, die von einem System profitieren, in dem Kontrolle und Besitzansprüche von Männern gegenüber Frauen noch immer als Norm gelten. Wenn bei einer Vergewaltigung von sexuellem Verlangen des Täters geredet wird, was auch in Gerichten immer noch passiert, wird genau das negiert, was es in Wahrheit ist: Machtausübung, Kontrolle und vor allem brutale Gewalt. Was wir beantworten müssen, ist, wie wir brutale Gewalt neu einordnen, ob das geltende Strafrecht nach dem Nein heißt Nein für Betroffene ausreicht. Wenn uns Gisèle Pelicot den Spiegel vorhält, wenn wir alle mit Entsetzen auf die Täter schauen, die Frau Pelicot vergewaltigt haben, auf die, die alle ihre Verantwortung abstreiten, dann empfinden wir es bei diesen Tätern als richtig, dass die Scham die Seite wechseln muss. Und ja, Genau das muss jetzt passieren, mit einer Gesetzesänderung. Denn die Verantwortung gehört zum Täter und nicht zu den Betroffenen. Und deswegen legen wir heute diesen Gesetzentwurf vor, liebe Kolleginnen und Kollegen, für ein konsensbasiertes Sexualstrafrecht, in dem nur Ja heißt Ja gilt. Nicht nur die Scham, die Verantwortung muss die Seite wechseln. Es ist nicht die Verantwortung der betroffenen Frau, ein Nein belegen zu müssen. Der Angeklagte muss sicherstellen, dass Konsens bestand, dass der Sex mit einem klaren Ja in beiderseitigem Einvernehmen ablief. In 14 europäischen Ländern ist diese Gesetzgebung nach dem Ja heißt Ja bereits umgesetzt. Das straft allen ihren Argumenten wirklich auch Rechnung, zu sagen, dass es nicht geht. Frankreich hat dies nach diesem Pellicot-Prozess eingeführt. Und Frau Ministerin, Sie haben angekündigt, dass das Ja heißt Ja von Ihnen befürwortet wird, aber nur für unter 18-Jährige. Und ich frage Sie, Konsens ist doch keine Altersfrage. Ein fehlendes Ja, eine Schockstarre oder Todesangst können Opfer jeden Alters erleben. Wir brauchen eine umfassende Regelung, die allen hilft. Umfassend auch im Sinne der Istanbul-Konvention. Wir müssen auch in Prävention und Aufklärung investieren, damit Gewalt gar nicht erst passiert. Wir müssen jetzt weitergehen, damit die Scham und die Verantwortung endlich die Seite wechselt. Vielen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist Luko Hoss für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Abgeordnete, vielen Dank für diesen guten und wichtigen Gesetzentwurf. Es wird Zeit, dass auch im deutschen Sexualstrafrecht eine Selbstverständlichkeit gilt, nämlich dass alle Beteiligten beim Sex einverstanden sein müssen. Frau Ministerin Rubik, letzte Woche waren Sie zu Gast in der Regierungsbefragung. Da haben Sie uns berichtet, das Ja-heißt-Ja-Prinzip umsetzen zu wollen. Aber es soll nur gelten, wenn die Betroffenen minderjährig sind. Damit, so sagen Sie, gehen wir mit der Istanbul-Konvention noch konformer. Weder das aktuelle Sexualstrafrecht noch der angekündigte Entwurf der Bundesregierung reichen aus, um die Istanbul-Konvention umzusetzen. Die erfordert nämlich, dass jede sexuelle Handlung, die nicht einvernehmlich vorgenommen wurde, unter Strafe gestellt wird. Deutschland wird seit Jahren dafür kritisiert, die Istanbul-Konvention nicht ernst zu nehmen. Sie hinken ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz von Frauen vor Gewalt hinterher. Also erzählen Sie uns bitte nichts davon, noch konformer mit der Konvention zu werden. Handeln Sie endlich! Und nur am Rande. Wer sich in Deutschland seit Jahren dafür einsetzt, dass der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung dem Niveau vieler anderer europäischer Staaten entspricht, ist der feministische JuristInnentag. Da könnte Ihre Regierung mal Rat einholen, wozu die Istanbul-Konvention verpflichtet. Aber so eine Veranstaltung ist wohl zu unbequem, denn Ihre Kollegin Frau Prien hat ja gerade erst die Förderung eingestellt. Dabei hätten Sie Rat so dringend nötig. Frau Ministerin, danach haben Sie uns erzählt, die aktuelle Regelung funktioniere in der Praxis sehr gut. Auch das stimmt nicht. Aktuell liegt alle Last bei den Betroffenen. Sie müssen dem Täter klarmachen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Und Sie müssen vor Gerichten beweisen, dass Sie Nein gesagt haben. Doch selbst dann erfasst die aktuelle Regelung viele ganz wichtige Konstellationen nicht. Etwa die, wenn Betroffene in Schockstarre verfallen. Oder wenn Betroffene erst widersprechen, sich dann aber aus Angst nicht weiter wehren. Dann kommen die Täter nach aktueller Rechtslage straflos davon. In der Praxis führt das zu solchen Fällen. Täter ignorieren den Willen von Frauen, selbst wenn sie Nein sagen und sich wehren. Und laut dem Bundesgerichtshof reicht all das nicht für eine Vergewaltigung. Freisprüche begründet das Gericht zum Teil damit, dass Betroffene früher ja sexuellen Handlungen zugelassen haben. Also lege keine Handlung gegen den erkennbaren Willen vor. Das heißt, kein Grund, den Täter zu verurteilen. Fälle wie dieser zeigen die erschreckende Realität unseres Sexualstrafrechts in der derzeitigen Praxis. Mit dem heutigen Gesetzentwurf wird dieser Missstand korrigiert. Der Antrag überführt endlich ins Strafrecht, was 2026 längst selbstverständlich sein sollte. Beim Sex müssen alle Seiten zustimmen. Nur Ja heißt Ja. Wer ohne Zustimmung handelt, ist Täter. Und wer hier heute gegen das Konsensprinzip argumentiert, der schützt Vergewaltiger. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Tijen Ataoglu für die Unionsfraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das zunächst einmal von mir und meiner Fraktion beweisen, sehr geehrter Kollege, dass die Menschen, die eine andere Rechtsansicht haben als Sie, hier vorwerfen, dass sie irgendwie Vergewaltiger unterstützen. Gerade haben wir sowas Ähnliches gehört wie dass man fahrlässig das billigend in Kauf nimmt, wenn man hier gegen eine andere Rechtsansicht hat. Wir sind hier Vertreter des Rechtsausschusses und da erwarte ich, dass wir Debatten auf einem juristischen Niveau führen, wo wir Argumente austauschen können, juristische Argumente und nicht irgendwelche Emotionen. Das wird dem überhaupt nicht gerecht. Tut mir leid, aber das weiß ich von mir und meiner Fraktion. Ja, Sie können da auch noch die ganze Zeit weiter reinreden und kommentieren. Das ändert ja an den rechtlichen Argumenten nichts. Das ist hier keine emotionale sozialwissenschaftliche Debatte, sondern eine rechtswissenschaftliche. Wir debattieren heute über einen Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Änderung des Strafgesetzbuchs im Bereich des Sexualstrafrechts. Konkret geht es, wie es schon 10 Vorrednerinnen und Vorredner dargelegt haben, um eine Veränderung im Paragraphen 177 StGB vom sogenannten Nein-heißt-Nein-Prinzip zum Nur-Ja-heißt-Ja-Prinzip. Und ich möchte es in der Klarheit sagen, es gibt sicherlich sehr gute Gründe für beide Prinzipien. Ich glaube auch nicht, dass man da in Schwarz oder Weiß denken muss. Und ich sehe auch die gesellschaftliche Debatte, die dahinter steckt, die will ich überhaupt nicht kleinreden. Und ich schätze die Grünen im Rechtsausschuss, Herr Limburg sehe ich da, Herr Dr. Steffen, die auch wirklich immer konstruktiv an Gesetzen arbeiten und immer das Gesetz besser machen möchten. Aber heute finde ich es tatsächlich unseriös, was Sie machen. Und ich möchte Ihnen sagen, warum. Wenn wir uns die Problemeinordnung des Gesetzentwurfs anschauen. Pardon?
Wie war das mit dem Respekt
gerade? Ich habe mit den anderen beiden Kollegen nur zusammengearbeitet bislang. Deshalb werde ich Sie ja nicht fragen, mit wem ich zusammenarbeite oder nicht. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Aber ganz gleich, ob ich die Rechtsansichten teile, habe ich Sie als konstruktive Opposition bis jetzt erlebt in diesen Debatten. Und deshalb finde ich Ihre Problemeinordnung wirklich problematisch. Zum einen, Sie stellen dar, dass dass Deutschland in der Europäischen Union das Gesetzvorhaben abgelehnt habe, einfach ohne einen Grund darzulegen. Und zur Seriosität gehört es dazu, dass der Grund, den Deutschland dort vorgetragen hat, war, darüber kann man sicherlich diskutieren, ob der stimmt oder nicht, oder ob die Rechtsansicht richtig ist oder nicht, zu sagen, dass es daran liegt, dass wir gar keine Gesetzgebungszuständigkeit gesehen haben. Aber das muss man doch erwähnen in dieser Debatte. Und Gleiches gibt es für diesen typischen Stammtischvergleich. Diebstahl mit Vergewaltigung gleichsetzen, ein Vermögensdelikt mit einem Nichtvermögensdelikt, verschiedene Delikte mit völlig verschiedenen Schutzgütern. Also das kennt man von Stammtischen, wo gesagt wird, oh ja, mit einem Knöllchen geht man ins Gefängnis und der Vergewaltiger, der läuft draußen rum. Ich finde nicht, dass das die Art ist, wie wir Debatten hier führen sollten. Aber kommen wir einmal zu der vorgeschlagenen Gesetzänderung. Ich sagte es gerade schon, es haben viele Vorredner schon viele wichtige Sachen gesagt. Ich würde gerne noch mal auf zwei andere Aspekte eingehen. Einmal die Strafverfolgungs- und Gerichtspraxis und einmal das Strafrecht als Ultima Ratio. Und wenn wir als Parlament Gesetze verabschieden, dann müssen sie in erster Linie erstmal geeignet sein, in der Praxis tatsächlich etwas zu verbessern. Und auch hier habe ich keinen Zweifel, dass es theoretisch und gesellschaftlich absolut vertretbar ist, was Sie heute hier vorgetragen haben. Aber in der Praxis, in der gerichtlichen Praxis und der Strafverfolgungspraxis, wird die Umkehr zum Nur-Ja-heißt-Ja-Prinzip gehen, tatsächlich ganz wenig verändern können. Denn es bleibt trotzdem bei der gleichen Beweisfrage. Und Aussage gegen Aussage. Frau Tagunio, darf ich bitte einmal zu Ende reden? Sie können doch Zwischenfragen stellen oder irgendetwas anderes. Also ich verstehe es nicht. Ja, ein Redeparlament, kein Ableseparlament, Herr Kollege. Aber ungeachtet dessen. Wir haben heute was gehört von Beweislastumkehr. Welche Beweislast hat denn ein Täter oder ein Opfer im Strafprozess? Wir sind doch nicht im Zivilprozess. Deshalb es muss immer der Staat, vertreten durch seine Staatsanwaltschaft, beweisen, ob Straftaten vorliegen oder nicht. Und wir sprechen hier von Umkehr, von Beweislastumkehr, einer Veränderung. Das kann einfach nicht sein. Das ist schlichtweg falsch und unseriös. Und der zweite Punkt ist, was ist denn unser Strafrecht? Es ist immer als Ultima Ratio gedacht. Immer dann, wenn wir keine anderen Möglichkeiten haben, etwas zu regeln, kommt das Strafrecht in Betracht als stärkstes Schwert eines Staates oder als die stärkste Form von Eingriffen des Staates. Aber das würde doch hier überhaupt nichts ändern. Was können wir denn dann tun? Wir können sagen, oh, wir haben ein ganz großartiges Gesetz verabschiedet und jetzt sind die Gerichte schuld, die es immer noch falsch ausurteilen. Rein praktisch wird sich leider nichts verändern können, solange es um Aussage gegen Aussage geht. Und deshalb glaube ich, dass uns das nicht weiterhelfen wird, wenn wir dieses Prinzip einfordern werden. Wir sind immer offen für gute sachliche Argumente. Davon haben wir auch einige gehört. Aber bis jetzt überzeugt mich das Ganze leider noch nicht. Und deshalb kann ich sowohl als Richterin als auch als Frau als auch als Juristin sagen, so wird es nicht funktionieren mit uns. Vielen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist Fabian Jacobi für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir mussten das Dorf zerstören, um es zu retten. Der Satz wird einem amerikanischen Offizier zugeschrieben, der ihn während des Vietnamkrieges geäußert haben soll. Die Bewegung gegen diesen Krieg gehörte zu den Strömungen, aus denen dann in Deutschland die Grüne Partei wurde. Heute legt die Grüne Fraktion einen Gesetzentwurf vor, der das deutsche Sexualstrafrecht ändern soll. Bei erster Durchsicht des Entwurfs, wir kennen ihn erst seit anderthalb Tagen, tritt als Assoziation das Eingangszitat ins Bewusstsein. Der Gesetzentwurf bezieht sich auf den Paragraphen 177 des Strafgesetzbuches. Die Vorschrift ist vor 10 Jahren neu gefasst und dabei stark ausgeweitet worden. Nach ihrem jetzigen Stand stellt sie geschlechtliche Handlungen unter Strafe, die gegen den erkennbaren Willen des Tatopfers erfolgen. Gleichermaßen sind solche Handlungen strafbar, bei denen das Opfer sich in einem Zustand befindet, in dem es einen Willen nicht bilden oder nicht äußern konnte oder insoweit erheblich eingeschränkt war. Die Grünen wollen das Gesetz dahingehend ändern, dass zukünftig jegliche geschlechtliche Handlung bestraft wird, es sei denn, die andere Person habe dieser aktiv zugestimmt. Nach den Grundsätzen unseres rechtsstaatlichen Strafrechts setzt eine Verurteilung voraus, dass der äußere Tatbestand und der darauf bezogene Vorsatz des Täters jenseits vernünftiger Zweifel festgestellt werden können. Verbleiben Zweifel ist freizusprechen. Hier stellt sich nur die Frage, welche Folgen das von den Grünen gewollte, negativ formulierte Tatbestandsmerkmal in der gerichtlichen Praxis hätte. Jedenfalls dann, wenn es absehbar dazu führte, dass regelhaft in tatsächlicher Hinsicht ein Entlastungsbeweis zu führen wäre und verbleibende Zweifel zulasten des Angeklagten gingen, müsste man lange und gründlich darüber nachdenken, ob das mit grundlegenden rechtsstaatlichen Anforderungen noch zu vereinbaren wäre. Allemal handelt es sich bei dem, was die Grünen hier wollen, um einen fundamentalen Eingriff in das geltende Strafrecht. Gemessen daran ist der Gesetzentwurf geradezu läppisch. Derart schwerwiegenden Vorschlägen sollte man schon eine entsprechend ausgearbeitete Begründung zuteilwerden lassen, wenn man ernst genommen werden möchte. Das fängt schon an bei der Darlegung eines gesetzgeberischen Handlungsbedarfs. Dazu wird sehr pauschal ausgeführt, es gebe Strafbarkeitslücken, die es zu schließen gilt. Als Beleg dafür werden ganze 2 konkrete Gerichtsverfahren angeführt. In dem einen Fall bezieht man sich nicht auf ein Urteil selbst, sondern nur auf Presseberichterstattung, die in der Tat die Frage unbefriedigend beantwortet, warum es auf Grundlage des geltenden Gesetzes nicht zu einer Verurteilung kam. Allerdings hat dort die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Ein abschließendes Ergebnis ist Stand heute nicht ersichtlich. In dem anderen Fall ist das Urteil verfügbar. Es zeigt ein ernsthaftes Bemühen des Gerichts, der Ambivalenz des entschiedenen Falles gerecht zu werden. Das führte zu einem Freispruch. Die Grünen sind ausweislich ihres Entwurfs der Meinung, dass stattdessen eine Verurteilung als Verbrechen hätte erfolgen sollen. Ob das in jenem Einzelfall angemessen gewesen wäre und ob dieser Fall als Begründung für sehr weitreichende Gesetzesänderungen taugt, sind gewichtige rechtspolitische Fragen. Wir tun gut daran, uns als Gesetzgeber gründlich sachverständig beraten zu lassen und insbesondere die strafrechtliche Praxis anzuhören. Deshalb stimmen wir der Überweisung in den Rechtsausschuss zu. Der erste Eindruck von dem Gesetzentwurf ist allerdings der, dass die Grünen unser rechtsstaatliches Strafrecht weniger reformieren als im Sinne des Eingangszitats niederbrennen wollen. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Carmen Wecke für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, die steigenden Zahlen bei Sexualdelikten, insbesondere bei den Vergewaltigungen, sind erschreckend und besorgniserregend. Sie zeigen, dass wir noch mehr tun müssen, um Frauen zu schützen. Die Verbindung mit der PKS 2025 veröffentlichte SKIT-Studie verdeutlicht aber auch, dass die Sensibilisierung der Gesellschaft größer geworden ist und sich mehr Betroffene trauen, zur Polizei zu gehen. Das ist begrüßenswert, denn unser Anspruch als Regierungskoalition ist es, einen gesamtgesellschaftlichen Wandel hinzubekommen, der sich klar an die Seite der Betroffenen stellt und sie deutlich wissen lässt, dass der Staat ihr Verbündeter ist. Und ich bin sehr froh, dass unsere Justizministerin Stefanie Hubig den Bereich Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in ihrem politischen Handeln an die erste Stelle stellt. Ich bin außerdem froh, dass wir uns mit unserem Koalitionspartner sehr einig sind, dass wir am Ende dieser Legislatur sagen können wollen, dieses Land ist zu einem deutlich sichereren Ort für Frauen geworden. Und dabei schauen wir uns alle Formen von Gewalt an, sei es digitale, verbale oder körperliche Gewalt. Und nun liegt uns heute der Entwurf der Kolleginnen und Kollegen der Grünen vor. Und wir nehmen diesen Vorschlag sehr ernst. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, diese Debatte findet in einem wichtigen europarechtlichen Rahmen statt. Die Europäische Kommission hat schon vor einer Weile einen Richtlinienvorschlag zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der Ausbeutung von Kindern vorgelegt, der für Jugendliche über dem Schutzalter einen Vergewaltigungstatbestand im Sinne einer Nur-Ja-heißt-Ja-Regelung vorsieht. Das Europäische Parlament hat im Juni 2025 mit großer Mehrheit seine Position beschlossen. Die Trilogverhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission laufen. Und das Bundesjustizministerium, geführt von unserer Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, setzt sich in diesen Verhandlungen für die Bundesregierung ausdrücklich für eine Ja-heißt-Ja-Regelung ein. Das unterstützen wir. Die SPD-Bundestagsfraktion spricht sich seit langem und aus tiefer Überzeugung für einen Paradigmenwechsel im Sexualstrafrecht aus. Sexuelle Handlungen dürfen ganz generell nur dann stattfinden, wenn beide Beteiligten ihnen freiwillig zustimmen. Wer etwas will, muss sich vergewissern, dass das Gegenüber es ebenfalls wirklich will. Das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Und unser Rechtssystem in Deutschland erfordert aktuell eben ein Nein und kein Ja. Und ich will es hier auch einmal deutlich sagen. Es war ein Erfolg, als wir damals die Nein-heißt-Nein-Regelung eingeführt haben. Viele Frauen haben sich hier fraktionsübergreifend genau dafür eingesetzt. Und trotzdem, noch immer wird von Betroffenen erwartet, dass sie sich wehren, kämpfen, schreien, fliehen, als ob Angst, Schock oder Erstarrung nicht auch zeigen, dass hier kein Einverständnis vorliegt. Und ich weiß, es gibt auch dafür Regelungen im Strafgesetzbuch. Aber trotzdem führt diese Regelung dazu, dass wir zum Beispiel erst letztes Jahr in Thüringen ein Urteil von einem Gericht hatten. Da wurde ein Mann freigesprochen, der eine Frau in ein Gebüsch gezogen hatte. Sie hatte sich vor Angst versteift und der Richter befand, ein klares Nein hätte zu einer Verurteilung geführt. Das ist das Recht, was wir heute haben. Es ist deutlich besser, als es davor war, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht ein Recht, das wir weiterentwickeln müssen. Denn sexualisierte Gewalt ist perfide. Sie funktioniert über Macht, über Überrumpelung, über Druck, über Grenzverletzung. Sie hinterlässt Menschen, die oft nicht mehr handeln können, obwohl gerade ihre Grenzen längst überschritten wurden. Schweigen ist keine Zustimmung, Erstarrung ist keine Zustimmung. Und was das eben für das nationale Recht bedeutet, werden wir sorgfältig prüfen. Die europäischen Entwicklungen sind ein wichtiger Bezugspunkt, den wir bei der Gestaltung der nationalen Rechtslage im Blick behalten müssen. Und wir werden gemeinsam ausloten, und das ist ja auch schon gerade angeklungen, dass es auch gute Argumente für eine Ja-heißt-Ja-Regelung gibt. Und wir werden eben gemeinsam ausloten, wie wir auch im nationalen Recht vorankommen können. Denn ob unser Strafrecht dem Schutz sexueller Selbstbestimmung wirklich gerecht wird, ist nicht nur eine abstrakte Rechtsfrage. Sie ist auch eine Frage darüber, wie viel Schutz wir Betroffenen schulden. Die Antwort der SPD auf diesen Fragen ist klar. Sie war es schon lange und sie bleibt es auch.
Und den Schluss in dieser Debatte macht Johannes Wiegelmann für die Unionsfraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wenn wir heute über diesen Gesetzentwurf sprechen, dann sprechen wir über eines der schmerzhaften Themen unserer Gesellschaft, über sexualisierte Gewalt und über Menschen, deren Grenzen überschritten wurden, deren Wille missachtet wurde. Die Union steht uneingeschränkt an der Seite der Opfer. Wer diesen Schutz infrage stellt, stellt das Fundament unseres Zusammenlebens infrage. Doch genau weil es um den Schutz so elementarer Rechtsgüter geht, müssen wir besonders sorgfältig prüfen, ob der Weg, den dieser Gesetzentwurf weist, der richtige ist. Der Kern des Entwurfs ist die sogenannte Nur-Ja-heißt-Ja-Regelung. Anstelle des erkennbar entgegenstehenden Willens soll das Fehlen einer Zustimmung maßgeblich sein. Was wie eine logische Weiterentwicklung klingt, birgt aus strafprozessualer Sicht gravierende Probleme. Und werte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich kann daher diese kleine prozessuale Lehrstunde nicht ersparen. Es ist mehrfach erwähnt worden, in der Praxis werden Sexualdelikte oft im Bereich Aussage gegen Aussage entschieden. Unter der geltenden Rechtslage muss die Staatsanwaltschaft den Nachweis führen, dass ein erkennbarer Gegenwille vorlag. Dieser Entwurf verschiebt die Beweislast faktisch auf den Angeklagten. Er soll beweisen, dass eine Zustimmung vorlag. Was ist der Gedanke dahinter? Der Gesetzentwurf tut so, als sei Believe the Victim bislang nicht im Gesetz angelegt. Doch das stimmt nicht. Believe the Victim ist schon heute Teil unserer strafprozessualen Rechtsordnung. Denn im Strafprozessrecht ist es selbstverständlich schon immer so gewesen, dass die einfache Überzeugungsbildung des Richters aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung für eine Verurteilung reicht, auch bei einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. Der Gesetzentwurf nimmt also zuvorderst solche Fälle in den Blick, in denen der Richter nicht überzeugt ist. Der Gesetzentwurf zwingt damit den Richter, eine Verurteilung auszusprechen, obwohl er nicht überzeugt ist. Man könnte auch sagen, der Gesetzentwurf ist ein Misstrauensvotum gegenüber der Justiz. Besserwisserei gegenüber dem Einzelrichter. Werte Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf kollidiert mit einem der wichtigsten Grundsätze unseres Strafrechts in dubio pro reo, Zweifel gehen zugunsten des Angeklagten. Eine faktische Beweislastumkehr, wie sie dieser Entwurf impliziert, steht in Spannung zu diesem Fundament des Rechtsstaats. Doch es geht weiter im Gesetzentwurf. Der Entwurf führt einen Straftatbestand der fahrlässigen sexuellen Übergriffs ein. Wer wenigstens leichtfertig verkennt, dass keine Zustimmung vorliegt, soll mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Als Strafverteidiger frage ich, wo beginnt die Leichtfertigkeit? Wo endet sie, wenn 2 Menschen sich kennen, wenn Vertrauen besteht? Ist es dann leichtfertig, wenn einer den Willen des anderen falsch einschätzt? Der Entwurf schafft hier Rechtsunsicherheit, die in der Praxis zu willkürlichen Entscheidungen führen kann. Und lassen Sie mich einen weiteren Punkt ansprechen. Der Begriff der Zustimmung bleibt interpretationsbedürftig. Schweigen, Passivität, das Unterlassen von Gegenwehr, all dies soll keine Zustimmung darstellen. Die Zustimmung kann ausdrücklich oder auch, so wie es im Gesetzentwurf steht, konkludent erklärt werden. Werte Kolleginnen und Kollegen, Sexualität lebt von nonverbaler Kommunikation, von Mimik und Gestik, von Situationen, die sich entwickeln. Ein Gesetz, das verlangt, dass in jedem Moment eine Zustimmung nachweisbar ist, droht dies zu kriminalisieren. Es droht, Menschen in Angst zu versetzen, in intimen Situationen falsche Entscheidungen zu treffen. Ich will damit ausdrücklich nicht sagen, dass die Union gegen Reformen ist. Wir sehen die Schutzlücken im geltenden Recht. Wir sehen, dass Opfer, die aufgrund von Schockreaktionen nicht in der Lage sind, Widerstand zu leisten, nicht ausreichend geschützt sind. Doch die Antwort kann eben nicht in einer Gesetzgebung liegen, die rechtsstaatliche Prinzipien untergräbt. Und die Antwort kann nicht in einer Beweislast liegen, die in dubio pro reo aushebelt. Und die Antwort kann nicht in einem Tatbestand liegen, der so unbestimmt ist.
Herr Kollege,
ist.
Ja. Es gibt eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wollen Sie die zulassen?
Sehr gerne.
Bitte schön.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Kollege Wiegelmann, für das Zulassen der Zwischenfrage. Sie haben jetzt vor allen Dingen prozessuale Gründe genannt, die aus Ihrer Sicht dagegen sprechen. Es ist so, dass die Istanbul-Konvention die Mitgliedstaaten verpflichtet, dass jede nicht einverständliche, also ohne Einverständnis vorgenommene sexuelle Handlung strafbar ist. Das heißt, es ist zu prüfen, ob das Einverständnis auch freiwillig gegeben worden ist. Und das entspricht auch der Einschätzung von Expertinnen und Experten und auch von Juristinnen und Juristen, insbesondere auch dem Deutschen Juristinnenbund, die das auch genau ausführen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass diesen Vorgaben der Istanbul-Konvention auch entsprechend in Rechnung getragen wird, wenn Sie am materiellen Strafrecht nichts ändern wollen?
Werte Frau Kollegin Dillschneider, ich habe ja gar nicht gesagt, insoweit greifen Sie jetzt meiner Rede ein Stück weit vor, dass wir an dem bestehenden Strafrecht überhaupt nichts ändern wollen, uns Reformen und den Diskussionen in den Weg stellen. Aber Fakt ist, dass wir natürlich am Ende eine materielle strafrechtliche Logik haben, auch vorgegeben von unserem Grundgesetz, die wir nicht völkerrechtlich außer Kraft hebeln können. Und wenn Ihr Gesetzentwurf gegen das Bestimmtheitsgebot verstößt, Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, dann haben wir ein Problem. Also wir müssen schon gucken, dass wir das, was wir in unsere Rechtsordnung gießen, auch mit unserer Verfassung im Einklang steht. Das ignoriert nicht die völkerrechtlichen Verpflichtungen, aber es muss am Ende halt auch verfassungsgemäß sein und rechtssicher mit Blick auf unsere Justiz, aber auch mit Blick auf die Opfer. Was wir daher brauchen, ist ein differenzierter Ansatz. Wir müssen die Praxis der Strafverfolgungsbehörden verbessern. Wir müssen Gerichte und Staatsanwaltschaften besser schulen für die besonderen Herausforderungen bei Sexualdelikten. Wir müssen Opfer besser unterstützen durch psychologische Betreuung, durch Begleitung im Verfahren, durch Strukturen, die das erneute Trauma der Verhandlung mindern. Und ja, Frau Kollegin Dillschneider, wir müssen auch darüber sprechen, wie wir Schutzlücken schließen können. Doch dies muss auf eine Weise geschehen, die mit unserem Rechtsstaat vereinbar ist. Werte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich daher abschließend sagen, wer Opferschutz und Rechtsstaatlichkeit gegeneinander ausspielt, verfolgt einen falschen Ansatz. Ein Gesetz, das zwar gut gemeint ist, aber in der Praxis zu Fehlurteilen führt, hilft den Opfern nicht. Es schadet dem Ansehen der Justiz, es untergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat. Die Union wird diesem Gesetzentwurf daher nicht zustimmen. Wir sind aber bereit, über Lösungen zu sprechen. Doch diese Lösungen müssen Opferschutz und Rechtsstaatlichkeit miteinander in Einklang bringen.
Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 5480 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Wenn das nicht der Fall ist, dann verfahren wir wie vorgeschlagen. So, wir kommen jetzt zu einer Reihe von Abstimmungen. Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 23a bis 23.